Morgen. Vielen Dank für den Lobpreis. War sehr schön, habe mich sehr wohl gefühlt. Ich möchte herzliche Grüße ausrichten von der Emmaus-Gemeinde Forchheim. Ist ja nur zwei Straßen weiter oder drei. Und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Der Michael hat mich eingeladen, eben bei euch zu predigen. Und ich habe das dann auch gerne angenommen. Ihr habt mir auch gesagt, es geht bei euch im Moment um Jüngerschaft. Und es ist ein ganz wichtiges Thema für die Gemeinde Jesu. Ich werde mich da ein bisschen anlehnen, aber sicher auch nur ein bisschen. Ich werde aber gerne noch beten vor der Predigt. Herr Jesus, danke, dass wir jetzt hier zusammen sein dürfen, dass wir uns versammeln dürfen um dein Wort. Herr, dein Wort ist eines Fußes Leucht, es ist ein Licht auf unserem Pfad. Dein Wort ist Kraft, es ist Leben, Herr. Dein Wort gibt Leben und schafft Leben. Dein Wort ermutigt, es stärkt, es tröstet, Herr. Und ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, Herr, zur Verkündigung deines Wortes, dass du Gnade schenkst zu hören, Herr. Und dass dein Wort ausrichtest, wozu du das gesandt hast, Herr. Du weißt, was ein jeder benötigt, was wir benötigen, einfach auch in unserem Glaubensleben. Und danke, dass du für jeden auch heute etwas bereit hast, in Jesu Namen. Amen. Ja, wir hatten ja auch vor zwei Wochen etwa auch so ein Seminar, da ging es auch um Jüngerschaft. War einfach auch interessant, ja, einfach auch nach dem Wort, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Nationen. Einfach aber auch in dem Sinn, dass auch Jünger gleich Jünger machen. Es war einfach auch interessant. Nicht so, dass jemand sich bekehrt und Jünger wird und dann setzt er sich mal zwei, drei Jahre in die Gemeinde, bevor er dann mal auf sich macht, das Evangelium weiter zu verkünden, sondern einfach eben dieser Ansatz, ich bin ein Jünger Jesu und mit dem geringen Wissen, was ich habe, aber womit ich mich auch bekehrt habe, damit darf ich auch zum anderen kommen. Und eben auch dieser Ansatz, dass ein Jünger sich dann eben auch um einen Jünger kümmert. Dass wenn sich jemand bekehrt, auch durch mein Gebet, durch mein Reden, durch mein Evangelisieren, dass ich dann nicht sage, so, den setze ich jetzt in die Gemeinde, soll sich der Pastor drum kümmern, sondern dass man sich dann auch wirklich selber drum kümmert und eine Art Mentor ist für den, der sich bekehrt. War wirklich ein sehr, sehr guter Ansatz. Aber ich denke, in der Jüngerschaft ist es so, dass es da ein vielfältiges Verhalten gibt, dass es eine ganze Menge Handlungsvorschriften gibt, auch in der Schrift. Ihr habt da sicherlich auch viel gehört. Aber so im Nachdenken über die Predigt ist mir so gekommen, dass es eigentlich drei Grundlagen gibt, um einfach in den Problemen des Lebens bestehen zu können, in den Unbillen des Lebens, des Glaubenslebens einfach bestehen zu können, als Jünger Jesu bestehen zu können. Und diese drei Dinge sind meines Erachtens Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei Dinge, ganz wichtig einfach für die Nachfolge Jesu. Die Liebe davon ist natürlich das Wichtigste. Ich denke, das wissen wir alle und ich denke, ihr habt da sicher auch viel davon gehört, dass die Bibel sagt, so sie Liebe untereinander haben, dann werden auch die Menschen von außen sehen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Die Liebe ist so wichtig im Umgang miteinander, einfach in der Gemeinde. Das ist so einfach das Wichtigste. Es wird heute aber nicht um die Liebe gehen, es wird zentral um die Hoffnung gehen, die wir haben. Ich möchte aber die beiden Dinge noch kurz noch beleuchten. Die Liebe, sagt die Bibel, ist das Wichtigste, das Größte und es ist auch, was ewig bleibt. Glaube wird mal vergehen. Glaubt ihr das? Glaube vergeht mal, genau. Weil wenn wir bei Jesus sind, dann brauchen wir nicht mehr glauben. Dann sehen wir, was wir jetzt glauben. Und auch die Hoffnung wird vergehen, weil es braucht dann keine Hoffnung mehr. Denn das, was wir gehofft haben, was wir erhofft haben, wird real sein, wird realistisch sein. Wir werden beim Herrn sein. Und das sind einfach gewaltige Dinge. Diese beiden Dinge werden vergehen, aber die Liebe, die wird niemals vergehen. Deswegen ist die Liebe einfach das Zentrale und einfach das Wichtigste, worum wir uns kümmern müssen. Die Bibel sagt ja, die Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Leider sind manche Dinge da dann dagegen. Das ist unser Ego zum Beispiel. Das ist dann unser eigenes Wollen und Willen, unseren Willen haben wollen, das uns oft daran hindert, Liebe zu üben. Meistens steht meine Person und meine Stärke dagegen, dass ich einen anderen liebe oder dass ich meine Nächsten liebe und vor allen Dingen, dass ich meine Geschwister liebe, mit denen ich ja eng zusammen bin. Und Gott hat es aber so gewirkt und so gesagt, dass wir immer Liebe üben sollen. Deswegen sind wir ja auch zusammen, viele Menschen auf einmal, und da kann man viel Liebe üben. Und das ist einfach das, was Gott in unserem Leben auch haben will, weil die Liebe wird ewig sein. Gott ist Liebe und es wird beim Herrn immer eine Atmosphäre der Liebe sein. Es ist oft in der Gemeinde so, aber leider oftmals auch nicht so. Aber deswegen dürfen wir einfach üben und üben und üben. Das soll das Zentrale sein. Was ist jetzt der Glaube? Brauche ich euch nicht viel sagen, im Hebräer im 11. Kapitel, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und das hat mich ein bisschen verwirrt, eine Verwirklichung dessen, was man hofft, weil es ging bei mir ums Hoffen. Was ist so das Hoffen? Ein anderes Wort für Verwirklichung heißt Grundlage. Man kann dieses Wort genauso einsetzen. Das ist in der Elberfelder Bibel eine Fußnote. Und dann heißt es, der Glaube aber ist eine Grundlage dessen, was man hofft. Eine Grundlage. Der Glaube ist die Grundlage von dem, was wir hoffen. Ohne Glauben gibt es also auch keine Hoffnung in der Welt. Glaube ist die Grundlage. Wenn ich jetzt nicht an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten glaube, dass er auferstanden ist, dann ist mein Glaube sinnlos, dann gibt es auch keine Hoffnung für mich. Wenn ich nicht glaube, dass Jesus für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, dass er meine Sünden auf sich genommen hat am Kreuz, dass er sein Blut vergossen hat für dich, für mich, für meine Sünden, wenn ich das nicht glaube, dann bin ich noch in meinen Sünden und dann gibt es keine Hoffnung für mich. Deswegen gibt es auch in der Welt keine Hoffnung. Ohne Glauben gibt es keine Hoffnung in der Welt. Nur wenn ich glaube. Es ist auch nicht egal, was ich glaube, ob ich jetzt an Engel glaube oder an irgendwelche Götter. Es gibt viele Götter in der Welt, aber es ist nur ein Gott, der sich in Jesus und durch Jesus Christus geoffenbart hat, der für unsere Schuld gestorben ist, der auferstanden ist und der gesagt hat, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Wer an mich glaubt, der kommt nicht mehr ins Gericht, sondern der ist vom Tod ins Leben übergegangen. Das ist die Hoffnung der Christen. Und der Glaube an Jesus Christus ist der einzige Weg dahin. Deswegen ist die Welt ohne Hoffnung. Es gibt keine Hoffnung für die Welt. Es wird uns mal den Jüngern gesagt, dass ihr nicht seid wie die, die ohne Hoffnung sind. Und gibt es was Schlimmeres, als keine Hoffnung mehr zu haben, als die Hoffnung aufzugeben? Glaube und Hoffnung haben noch ein Gemeinsames. Ich lese mal was über die Hoffnung im Römer 8, Vers 25. Da steht, wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Und der Glaube ist ja auch ein Überführtsein von Dingen, die wir nicht sehen. Also die Glaubensdinge, die Dinge, die wir hoffen, sehen wir im Moment noch nicht. Einige Dinge aber sehen wir doch. Weil ich denke, jeder hat einfach seine Glaubenserfahrungen gemacht. Wir haben oft Zeit, auch mal Zeugnis zu geben. Dann gibt es Zeugnisse über Heilungen. Dann gibt es Zeugnisse über Bekehrungen. Es gibt Zeugnisse über Dinge, die in unserem Leben geschehen sind, aufgrund vom Gebet. Da erleben wir schon die Erfüllung dessen, was wir gehofft haben, schon hier auf der Erde. Also es geht heute um die Hoffnung, in unserem Leben. Ich habe daran gedacht, so vor in den 80er Jahren, da war ich noch ein bisschen jünger, da war damals in der alternativen Szene war der Ernst Bloch, so ein Vorzeigephilosoph, das hat dann geheißen Das Prinzip Hoffnung. Der hat dann so Bücher geschrieben, es waren drei Bücher. Hat es jemand mal gehört? Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung. Da kann man mal sehen, ist schon wieder alles vorbei. Aber das war in denen, so in den 80er Jahren war das der Hit. Das hat ja, fast, also ich habe es auch, ich glaube, angefangen zu lesen. Ich konnte dann auch nicht so viel damit anfangen. Aber so ist das in der Welt. Vergeht es, da erinnert man sich nicht mehr dran. Aber Hoffnung von Gott, die verstehe ich besser. Die ist gut zu verstehen. Steht auch nicht zu viel, da wurden keine drei riesen Bücher geschrieben, sondern Hoffnung, da steht, wenn ihr in der Konkordanz schaut, stehen einige Male Hoffnung, aber das ist immer kräftig und satt. Die Definition von Hoffnung, da habe ich mal nachgeschaut, ist immer ganz gut, das öffnet einem dann auch oft mal so die Augen oder die innerliche Sicht. Also als Definition habe ich mal rausgesucht, Hoffnung ist eine zuversichtliche innere Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes in der Zukunft eintreten wird. Und ich sage mal in Klammern, steht dann noch in der Definition, ohne dass wirklich Gewissheit darüber besteht. Also die Hoffnung ist eine zuversichtliche innere Ausrichtung gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes in der Zukunft eintreten wird. Wer hofft das nicht? Denn jeder hofft das. Und wir haben allen Grund, auch zu hoffen. Aber ohne diesen Zusatz, weil das habe ich in Klammer gestellt, ohne dass es wirklich Gewissheit darüber gibt. So sagt die Welt. Es gibt dieses Sprichwort in der Welt, habt ihr sicherlich schon gehört, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich mag solche Sprichwörter eigentlich nicht, weil für uns gilt das nicht. Meine Hoffnung stirbt niemals. Und ich glaube, deine Hoffnung, die auf das Wort Gottes gegründet ist, stirbt nicht, die kann nicht sterben. Das sind so immer Erfahrungen von der Welt. Die Hoffnung, das ist so das Letzte, wenn die gestorben ist, dann ist sowieso alles vorbei. Dann kann es mir eigentlich egal sein, ob die Hoffnung am Anfang stirbt oder am Ende stirbt. Wenn es sowieso keine Hoffnung mehr gibt, bleibt sich das eigentlich gleich. Das unterscheidet uns, dass unsere Hoffnung nicht stirbt, sondern dass wir glauben an die vielfältigen Verheißungen Gottes, die er gegeben hat, er, der nicht lügen kann. Da ist zum Beispiel im Titus, im ersten Kapitel, Vers 2, in der Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Also das ewige Leben, die Hoffnung des ewigen Lebens. Halten wir uns das auch als Christen, als Gläubigen immer wieder vor Augen? Wir haben ewiges Leben. Selbst wenn wir sterben, werden wir leben. Und es ist so wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu halten und so eine gewaltige Zusage Gottes, dass wir nicht sterben werden, sondern leben, dass wir ewiges Leben haben bei dem Herrn. Oder auf dass wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Also wir werden Erben Gottes, Miterben Jesu Christi. Ich glaube, viele von uns haben schon mal irgendwie was geerbt, nehme ich einmal an. Es ist immer, niemand möchte, dass jemand stirbt, aber es gibt das Erbe und ich glaube, niemand lehnt ein Erbe ab, wenn er was geerbt bekommt. Und ein Erbe ist etwas, was ich überhaupt nicht verdient habe. Es ist da auf einmal, du hast was geerbt, du kriegst einen Brief oder sonst was, du hast was geerbt, hast nichts dafür getan, hast dich nicht gemüht, du bist ein Erbe. Und so sind wir Erben der Herrlichkeit und der Größe Gottes. Wir sind Erben all dem, was einfach den Himmel ausmacht. Und das ist auch einfach so gewaltig. Deshalb heißt es auch woanders, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Gnade ist auch so ein Thema, ist ein großes Thema. Und unsere Hoffnung soll sein auf die völlige Gnade Jesu Christi. Ich denke, oft haben wir mal Schwierigkeiten einfach mit der Gnade, weil wir noch viel zu sehr auf uns selber vertrauen als auf die unverdiente Gnade Gottes. Gott sagt einmal, er hat alle unsere Werke schon für uns vollbracht. Es ist alles erledigt. Jesus hat alles erledigt. Wir sind einfach da und hoffen, und so wird uns eben gesagt, völlig auf die Gnade, die uns gegeben wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Daran dürfen wir glauben. Das sei unsere Gesinnung. Das ist eben so eine Gesinnung, die zuversichtlich ist, eine innere Ausrichtung, die wirklich zuversichtlich ist. Die sollte die Grundhaltung eines Christen sein, positive Erwartungshaltung. Aber es gibt ja nicht nur Hoffnung für das jenseitige Leben, von dem wir sprechen, also vom ewigen Leben, von der ewigen Herrlichkeit bei Gott, sondern einfach auch fürs diesseitige, fürs jetzige Leben, was für uns vielleicht noch ein bisschen interessanter ist, weil es uns näher ist einfach noch als die Ewigkeit eben bei dem Herrn. Auf der anderen Seite, die Ewigkeit hat ja schon begonnen. Da heißt es zum Beispiel im Jeremia im 31, Vers 17, und Hoffnung ist da für deine Zukunft, spricht der Herr, und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren. Hoffnung ist da für deine Zukunft. Ist dir das bewusst? Für deine Zukunft, für dein heute Nachmittag, für dein Morgen, für deine nächste Woche, für deine Zukunft ist Hoffnung da. Und zwar eine richtig greifbare, erlebbare Hoffnung. Und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren. Ich denke, so eine Parallelstelle dazu im Neuen Testament ist aus der Apostelgeschichte: So du glaubst, so wirst du und dein Haus selig werden. Wer betet nicht für seine Kinder? Wer wünscht nicht, dass seine Kinder einfach zum Herrn kommen, wenn sie noch nicht da sind? Das war auch früher, oder nicht früher, sondern das war auch immer in unserem Glaubensleben einfach immer die Hoffnung. Wir haben 4 Kinder bekommen und du möchtest ja, dass die Kinder alle dann auch mit dem Herrn gehen und nicht irgendwie in der Welt zurückbleiben. Und ich habe damals schon gesagt, wo also die ganzen Kinder noch klein waren, wenn die Kinder mal in die Welt gehen sollten, ich glaube an das Wort Gottes. Ich glaube, dass das wahr ist. So du glaubst, wirst du und dein Haus selig werden. Daran glaube ich einfach. Und das ist auch meine Hoffnung. Das ist meine große Hoffnung. Es hat dann immer so auch so wieder ein Sprichwort, wie es geheißen hat, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Kennt ihr das? Ja, ich habe immer gesagt, nee, das nehme ich nicht an. Das ist nichts für mich. Und es ist auch nicht so, Sorgen sind ja immer irgendwie da, ob die Kinder klein sind oder ob sie groß sind. Aber kleine Sorgen, große Sorgen spielt eigentlich keine Rolle. Und als ich da heute früh nochmal nachgedacht habe, da habe ich mir auch eben über diese Sorgen, weil das ist ja auch etwas, was uns oft bedrängt. Ist jemand da, der sich irgendwelche in irgendeiner Beziehung Sorgen macht? Ihr müsst euch jetzt nicht melden, aber ich denke schon. Also fast jeder, ich kenne es ja selber. Aber was sagt die Schrift? Wir sollen einen Teil unserer Sorgen sollen wir auf Gott werfen. Stimmt das? Alle, genau, richtig. Alle Sorgen sollen wir auf den Herrn werfen. Weil wir machen das mit den Sorgen so, also die Sorgen, die sind uns richtig für uns Herz gewachsen, die möchten wir gar nicht weggeben. Ne? Wir denken viel so über Sorgen. Also einfach die Sorgen, das ist hier. Aber alle eure Sorgen werfet auf den Herrn. Und dann machen wir das einfach so. Wir nehmen die Sorgen nach dem Wort Gottes und wir werfen sie auf den Herrn. Haben wir es jetzt los? Ich habe es ja noch. Ich glaube, ich habe das schon einmal gemacht hier, ne, zum Unwill vom Ordnungsdienst. Aber die Sorgen, die wir haben, die sollen wir einfach wegwerfen. Ne? Wir sollen sie auf den Herrn werfen. Ich werfe es jetzt mal nicht ans Kreuz, ich werfe es einfach auf den Herrn, dann sind sie weg. So sollen wir umgehen mit Sorgen. Das ist was ganz Aktives. Und das sagt auch der Herr. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Gott möchte, wir haben vielfältig Grund natürlich zu sorgen, das weiß ich und das wissen wir alle. Aber Gott will, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen. Und ja, ich war ja vor einigen Monaten, waren wir hier, da haben wir eine Taufe hier gehabt, durften wir hier reinkommen, haben wir einige junge Leute getauft, darunter dann auch unseren ältesten Sohn, den Jonathan, der sich eben bekehrt hat, jetzt vor gut einem Jahr, der eben genauso wie ich früher voll in der Welt und in allen möglichen Drogen und allen Dingen. Und wir haben einfach gebetet und immer die Hoffnung gehabt, der kommt zum Herrn, fragt sich bloß wann. Und wir haben auch, Gott sei Dank haben wir nicht alles erfahren, was er gemacht hat. Das ist vielleicht auch mal ganz gut. Aber er hat sich wirklich total bekehrt und geht jetzt mit dem Herrn. Der war beim letzten Seminar, das hat Momentum gemacht. Er ist in dem Team da mit drinnen. Und er geht und ist eifrig mit dem Herrn. Und was gibt es eine größere Freude für Eltern, wenn sie einfach das sehen? Und deswegen möchte ich euch auch Mut machen. Wir haben damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Klar haben wir unsere Kinder versucht, christlich zu erziehen. Ich denke mir schlecht als recht, aber das ist nicht unser Verdienst gewesen, ganz sicher nicht, sondern das war einfach, das ist dann passiert. Der ist dann nach Haus gekommen, der hat von Jesus erzählt. Meine jüngste Tochter, die war dann mit am Tisch gesessen und hat gesagt, hörst du, was der erzählt? Hörst du, was der erzählt? Er hat einfach so voller Freude von Gott und von Jesus erzählt, eine völlige Umwandlung erlebt und das ist gewaltig groß. Und deswegen kannst du für deine Kinder genau dasselbe hoffen. Und unsere Hoffnung wird nicht beschämt werden. Alle, die auf mich hoffen, die Kinder werden zurückkehren. Das ist Hoffnung auf Rettung für unsere Kinder und für unsere Angehörigen. Wir bleiben nie ohne Hoffnung. Ich habe darüber überlegt, ob ich darüber reden soll, aber viele wissen ja, dass wir das vor, ist jetzt schon wieder 11 Jahre her, unsere älteste Tochter an Krebs erkrankt ist und gestorben ist. Und wir haben in dieser Zeit, es ging ja eigentlich nur 3 Monate insgesamt, wir haben so gehofft, wir haben wirklich gehofft, dass sie gesund wird, dass sie wieder ganz gesund wird, dass sie wieder heil wird, dass sie da bleiben kann. Aber diese Hoffnung ist uns nicht zuteil geworden. Aber deswegen sind wir nicht ohne Hoffnung geblieben, sondern, und das ist mir heute Morgen einfach in der Vorbereitung so groß geworden, es ist eine größere Hoffnung an diese Stelle getreten, nämlich die Hoffnung und die Gewissheit, dass wir die Hannah wiedersehen werden, dass wir einfach, ja, dass sie gerettet ist, dass sie beim Herrn ist, dass sie lebt. Und das ist eine absolute, vollkommene Gewissheit, weil das Wort Gottes kann nicht lügen. Und deswegen ist, wenn wir nie ohne Hoffnung sein, sondern wenn eine Hoffnung sich nicht bewahrheitet, dann ist es so, dass eine größere Hoffnung an ihre Stelle tritt. Wir haben vor 2 Jahren, ist unsere jüngste Tochter erkrankt, auch an Knochenkrebs. Und wir haben gebetet und wir haben gehofft, und wir haben geglaubt und geschrien zum Herrn. Und nach 14 Chemotherapien war sie geheilt und ist geheilt und bleibt auch geheilt. Auch das ist unsere Gewissheit. Da hat sich die Hoffnung erfüllt. Es gibt es manchmal, dass sich eine Hoffnung, wie wir das glauben, nicht erfüllt. Aber oft erfüllt sich die Hoffnung, die wir haben. Und das möchte ich euch einfach als Ermutigung sagen. Einfach in allen Situationen unseres Lebens. Es gibt Hoffnung für dich, für deine Zukunft, für deine Kinder, für deine Familie, für deine Eltern, für deinen Beruf, für alles, was dir jetzt vielleicht Not macht. Wenn du in einer schwierigen, in einer herausfordernden Situation bist, dann gibt es das Wort im Philipper 1, Vers 20, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden. Oder im Psalm 25, 3, die auf mich hoffen, werden nicht beschämt werden. Das ist vielleicht auch was, was uns so nahe geht, irgendwie beschämt werden, dass wir einfach den Situationen nicht gewachsen sind, dass wir versagen und lauter solche Dinge, die da passieren. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden. Wir sind ja gerade auch in einer etwas schwierigen Situation, auch gemeindlich. Jetzt ist es so, dass der Bruder Otto Keilholz ist ja gestorben. Ihr habt ja das ja alles mitbekommen, der den Kindergarten eigentlich geleitet hat, selbstständig, den wir haben. Jetzt habe ich auf einmal die Verantwortung für den Kindergarten, obwohl ich von ja, dem Ganzen wenig Ahnung hatte. Den hat wirklich alles der Otto gemacht. Und jetzt habe ich Verantwortung für 3 Mitarbeiter, für eine Reinigungskraft, muss Leute einstellen und einfach um diese ganzen Dinge kümmern, von denen ich im Grunde keine Ahnung habe. Aber die sehnliche Erwartung und Hoffnung, dass wir in nichts werden, zu Schanden werden. Ich habe liebe Geschwister und wir arbeiten einfach zusammen. Das ist im Trägerkreis, im Verein, sodass jeder Aufgaben übernommen hat. Aber du kommst plötzlich mal in Situationen oder denkst du, was so, wie geht's denn jetzt weiter? Was kannst du denn jetzt machen? Du bist auch unfähig dazu. Jede Situation, in die Gott uns hineinstellt, in jeder Situation gibt es Hoffnung, gibt es Zukunft, gibt es Zuversicht in allem. Deswegen heißt es, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist der, der die Verheißung gegeben hat. Treu ist der, der die Verheißung gegeben hat. Unwandelbar festhalten. Also ist eigentlich egal, was in deinem Leben geschieht. Gott hat die Haare deines Hauptes gezählt, sagt er. Es passiert nichts, was nicht unter Gottes Kontrolle wäre für Kinder Gottes. Und wir dürfen einfach unwandelbar festhalten an der Güte Gottes, an der Gnade Gottes. Ich möchte noch im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2 lesen. Das ist auch so ein gewaltiger Satz, 1. Johannes 3. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Also jetzt auch in deiner ganz persönlichen Situation, in deiner ganz persönlichen Lage, denk daran, und das ist für mich das irgendwie Gewaltigste. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir, und das steht hier, das ist nicht von mir, wir werden ihm gleich sein. Das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Zuversicht. Und wenn wir das glauben und wenn wir das hoffen, dann reinigt uns das. Dann bringt uns das einfach dem Herrn wirklich näher. Es gibt natürlich auch Feinde der Hoffnung und des Glaubens. Was könnte das sein? Was könnte ein Feind vom Glauben sein, von der Hoffnung sein? Bitte? Zweifel, steht genau hier, richtig. Zweifel, Verzagtheit zum Beispiel. Verzagtheit kann schon sein, dass einfach in den Lebenssituationen, in die ich komme, da gibt es vielleicht viele Gründe zu verzagen, eben Krankheit oder dein Konto ist bis zum Anschlag überzogen oder es ist irgendwie ein Unfall passiert, einfach so vom Leben her ziemlich übel. Da kann man schon mal verzagt werden. Was ich nicht verstehen kann, wie man zweifeln kann. Wie man an Gott zweifeln kann. Ich kann es irgendwie nicht verstehen. Weil Gott ist Gott, er ist Liebe, er ist vollkommen, er ist gut, er ist allmächtig, er liebt uns mit unendlicher Liebe, Gott ist ein Helfer. Ich habe Gott so oft als Helfer erlebt. Gott, du bist mein Helfer. Gott, du hilfst. Jeder von uns hat einfach Situationen, die ihm nicht gefallen, die ziemlich übel sind, aber Gott hat sich nicht verändert und Gott wird sich nie verändern. Gott ist immer Liebe, Gott ist immer vollkommen, Gott ist immer gut, Gott ist ewig, Gott ist Liebe. Also mit diesem Gott haben wir es zu tun. Dieser Gott ist unser Vater. Was für ein Kind, das so einen Vater hat, kann irgendwie zweifeln oder verzagen. Das gibt es bei Kindern nicht. Die zweifeln nicht an die Eltern. Wir brauchen an Gott gewiss nicht zu verzweifeln. Und wenn wir mal verzagen, dann gehen wir zum Herrn und sagen ihm das. Und ja, dann heißt es ihm: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, deine Hoffnung auf die Zukunft zu bewahren. Weil wir haben Zukunft, wir haben Hoffnung. Und es ist trotzdem ein Kampf des Glaubens. Geht alles nicht kampflos ab. Das ist ja gerade das, was uns Mühe macht. Aber wir dürfen kämpfen. Wir dürfen aus seiner Fülle nehmen, Gnade um Gnade, denn Gott hat die Fülle. Es ist genug Gnade da. Es ist genug Gnade für jede Situation da. Es ist genug Hoffnung für jede Situation da. Auch wenn du jetzt kein Glaubensheld bist oder kein Überflieger bist, es spielt bei Gott über keine Rolle. In Gottes Augen bist du ein Glaubensheld. Du bist ein Überflieger. Du bist wirklich ein Glaubensheld. Schau, du sitzt da, da wo Jesus groß gemacht wird, da wo Jesus besungen, geehrt, gelobt, gepriesen wird. Vielleicht bist du heute vielleicht nicht ganz mit dem Herzen dabei, nicht so wie vielleicht letzte Woche. Vielleicht warst du heute wirklich ganz tief innen drinnen. Du bist für Gott ein Glaubensheld. Gott liebt dich. Du hast seine Stimme gehört. Du hast Ja gesagt zu ihm. Wenn du noch nicht Ja gesagt hast zum Herrn, wenn du noch nicht ihm sein Leben übergeben hast, auch das Zepter deines Lebens, weil Gott meint's gut mit dir und meint's gut mit jedem anderen. Ich möchte nimmer allein durch die Welt gehen. Nur wer bei Gott ist, nur wer Jesus hat, der hat wirklich auch das Leben und der kann auf dem Weg Gottes gehen. Wer noch nicht sein Leben wirklich dem Herrn ganz übergeben hat, der kannst durchaus heute tun und der soll es auch heute tun. Gewiss kann er sich noch an Älteste richten hier in der Gemeinde oder an jemanden, dem du vertraust, wo du sagst, ja, vielleicht hat er mir erzählt, dann geh hin, dann gib dein Leben Jesus. Du wirst es niemals bereuen, in alle Ewigkeit nicht, weil dann wirst du Hoffnung haben, Zuversicht haben, Zukunft haben. Hoffnung setzt einfach Kräfte frei für ein zielgerichtetes Leben, auch in Schwierigkeiten, nicht resignierendes Leben, damit du wirklich Leben hast, damit du auch arbeiten kannst im Reich Gottes. Auch das ist wichtig. Und das wünsche ich dir und mir, einfach diese Hoffnung immer hochzuhalten und die Lenden unserer Gesinnung, also da wirklich zu kämpfen, völlig auf die Gnade hoffen, die uns gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Amen.